Dienst haben ein paar Sachen nicht funktioniert. Das ist auch ein Grund, warum hier dieses Kabel von der Decke runterhängt, hier vorne am Beamer. Das eine Mikrofon ging nicht. Ich habe eine nicht so positive Nachricht am Anfang vor dem Gottesdienst gehört. Und das alles dachte ich so, pff, was für ein Start. Und diese Anbetungszeit hat dann all das von mir irgendwie abfallen lassen. Und ich denke, es ist gut, dort zu sein, wo wir als Menschen eigentlich berufen sind zu sein, nämlich in Gottes Gegenwart. Und deshalb bin ich euch total dankbar, dass ihr uns angeleitet habt in dieser Zeit. Ihr werdet mir wahrscheinlich alle zustimmen, wenn ich sage, Fußball ist der beliebteste Sport bei uns in Deutschland, oder? Also nicht unbedingt der beliebteste, weil so viele Leute es spielen, das wahrscheinlich auch, aber auch, weil so viele Leute daran interessiert sind. Also sie schauen Fußball, schauen Sportstudio. Das ganze Wochenende von Freitag bis Montag kann man ja quasi fast immer etwas zum Fußball sehen. Die Frage ist, was ist denn die zweitspannendste Sportart für die deutsche Bevölkerung? Was denkt ihr? Ihr könnt mal kurz nachdenken. Eine Antwort habe ich schon gehört. Gleich sammeln wir. Es gab eine Umfrage unter 23.000 Deutschen über 14 Jahre, die gefragt wurden, für welche Sportart interessierst du dich am meisten? Also nicht, ob sie es wirklich ausüben, sondern einfach nur, für was sie sich interessieren. Und die Antwort war, wie erwartet, Fußball war Nummer 1 mit 33%. Das heißt, ein Drittel unserer Bevölkerung interessiert sich für 22 Männer, die sich um einen Ball streiten. Krass, oder? Und ich bin einer davon. Die zweite Sportart, was denkt ihr? Jetzt dürft ihr einfach mal sagen. Dort hinten kam Handball, glaube ich, richtig? Handball, was denken andere? Tennis? Eishockey? Ist das ein Wunsch oder denkst du es wirklich? Singen? Segeln, ach so, okay, segeln. Turnen? Also ich hoffe, ihr am Bildschirm habt auch fleißig mitgeraten und auch etwas gesagt. Handball ist leider nur auf Platz 3 mit 13,3%, ganz knapp geschlagen mit 14% von etwas, was nicht genannt wurde. Skispringen. Skispringen, das ist noch banaler als Fußball für mich. Aber ich bin halt interessiert an Fußball. Also, worauf ich aber hinaus will, ist, ohne dass wir alle in diesen Sportarten interessiert sind, Fußball, Handball, Skispringen, alles was genannt wurde, haben wir doch eine gewisse Ahnung davon, wie das funktioniert, oder? Fußball, Handball, das Runde muss ins Eckige, weiß ja jeder. Und wer am Ende die meisten Tore hat, hat gewonnen. Skispringen, jetzt mal von mir als Laie gesagt, der, der die meisten, weitesten Sprünge landet, gewinnt. Es gibt dann ein Turnier, klar, aber so generell kann man das so sagen. Und bei den anderen Sportarten könntet ihr bestimmt auch sagen, worum es da geht, was das Ziel ist, wie man gewinnt. Jetzt diese Frage aber mal übertragen auf Gemeinde. Da fände ich es spannend, jetzt mal zu sammeln, was ihr da sagen würdet, was wir zusammen sagen würden. Worum geht es eigentlich in der Gemeinde? Wie sieht Gewinnen als FEG Heidelberg aus? Wann schießen wir ein Tor? Wann bekommen wir vielleicht eins? Und damit sind wir mittendrin in dem zweiten Teil unserer Predigt, was uns Pastoren bewegt, was uns Flügel verleiht, was uns motiviert, einfach hier in der Gemeinde Tag ein, Tag aus unseren Dienst, unsere Leidenschaft auszuleben. Und mich motiviert es schon, solche Fragen wie diese, die ich gerade so aufgeführt habe, für unsere Gemeinde und für unsere Zeit zu stellen. Dafür, dass ich diese Fragen stellen kann und dafür sogar noch bezahlt werde, das ist meine Leidenschaft. Da bin ich richtig begeistert. Aber noch mehr als von dieser Frage an sich begeistert mich natürlich die Antwort. Die Antwort auf all diese Fragen. Also, lasst uns noch mal genauer hinschauen. Wie sieht Gewinnen für uns als Gemeinde aus? Was ist unser Ziel? worauf arbeiten wir hin? Was ist unser Auftrag als Kirche, als Gemeinde hier in Heidelberg? Und natürlich könnten wir jetzt wieder sammeln und wir würden viele Einzelaspekte zusammenkriegen, die uns als Christen ausmachen sollen, die ein Jünger Jesu, ein Nachfolger ausmachen. Aber wenn wir all das runterbrechen und versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner oder auf die Grundlage zu kommen, bin ich bei zwei Aufforderungen, bei zwei Befehlen von unserem Gründer, von Jesus gelandet. Und die erste Aufforderung finden wir in Matthäus 22. Wir nennen es das doppelte Liebesgebot oder die doppelte Aufforderung zur Liebe, wie auch immer. Und dort sagt Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also diese doppelte Aufforderung zur Liebe, man könnte sie eigentlich auch erweitern zu einer dreifachen. Einmal Gott zu lieben mit allem, was wir haben, den Mitmenschen zu lieben, genauso wie mich selbst. Also mich auch zu lieben. Das wird, glaube ich, immer wichtiger in unserer heutigen Zeit. Aber das ist der erste Kernauftrag, den Jesus uns, seiner Gemeinde, seinen Nachfolgern hier gelassen hat. Und der zweite, ihr seid bestimmt auch schon drauf gekommen, ist der Missionsauftrag. Das Letzte, was Jesus seinen Jüngern vor der Himmelfahrt gesagt hat: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an das Ende der Welt. Wir sollen alle Welt zu Jüngern machen. Das ist der zweite Kernauftrag, den Jesus uns als neutestamentliche Gemeinde gegeben hat. Und Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, also das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, hat das eigentlich richtig gut zusammengefasst. Er wurde zwar was anderes gefragt, nämlich was die Existenzberechtigung der Kirche in unserer heutigen Zeit ist, aber seine Antwort passt dazu genauso wie diese zwei Aufträge von Jesus. Er hat gesagt: Erstens, die Kirche existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Und das ist ein bisschen das, was wir in der Anbetungszeit gerade erlebt haben, das, was Steffen aus dem Kinderbuch vorgetragen hat. Gott zu anbeten durch Jesus Christus. Das ist die erste Existenzberechtigung. Zweitens, die Kirche existiert, um neue Jünger von Jesus Christus hervorzubringen. Das ist das Zweite, um neue Jünger von Jesus Christus hervorzubringen. Und der dritte Satz, der hat mich tatsächlich etwas überrascht. Alles andere ist Dekoration. Alles andere ist Dekoration. Manche davon sehr nützlich, notwendig oder wunderbar, aber doch Dekoration. Sehr prägnant und auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Gott ehren und neue Jünger von Jesus hervorbringen. Das ist unser Auftrag. Das ist der Grund für unsere Existenz als Kirche. Und wo immer Gemeinde das auslebt, wo genau das passiert, da passiert das, was mich persönlich am allermeisten motiviert. Und damit bin ich beim Kern dieser Frage. Für mich persönlich, was mich als Pastor motiviert. Mich motiviert es zu sehen, wie Menschen einfach neu werden, wie Menschen verändert werden, wie Menschen sagen: Ich will so leben, wie es Jesus gefällt. Und das freiwillig, nicht gezwungen, weil das die Regierung oder sonst irgendwer sagt, sondern weil sie es von innen heraus wollen. Sie wollen sich verändern, sie wollen anders werden, sie wollen Sachen ablegen, sie wollen neue Gewohnheiten einüben. Menschen, die sich verändern wollen, weil der Heilige Geist hier drin etwas in ihnen bewegt hat. Das motiviert mich für meinen Dienst. Darum bin ich hier, darum bin ich Pastor und dafür will ich mich den Rest meines Lebens einsetzen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die ich in unserer Gemeinde durch meinen Dienst sehen möchte. Hoffnungslose finden Perspektive und leben ganz neu auf. Gefangene werden frei von was auch immer und können ein neues Leben führen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, treten in eine Beziehung mit ihm und wollen ihm nachfolgen. Und andere, die schon ganz, ganz lange mit Jesus unterwegs sind, sagen irgendwann mal, hey, das reicht mir nicht. Ich mache einen Neustart und sie stellen ihr Leben nochmal auf den Kopf. Das alles passiert, wenn die Gemeinde ihren Auftrag ernst nimmt und in die Anbetung Gottes ruft und neue Jünger hervorbringt. Und davon ein Teil zu sein, das treibt mich an. Das motiviert mich, Pastor zu sein. Und was mich auch fasziniert ist, dass wir uns nicht jetzt für unsere Zeit selber überlegen müssen, FEG Heidelberg, wie schaffen wir das eigentlich? Wie können wir diesen unmenschlichen Auftrag ausführen? Es ist ja unmöglich, als Menschen, auch als Gemeinde mit was weiß ich wie vielen Leuten, diesen Auftrag zu produzieren, ihn zu erledigen. Aber Gott hat in seinem Wort schon vor 2000 Jahren durch das Neue Testament gesagt, wie wir das als Gemeinde auch heute noch schaffen können. Das, was Jesus und seine Jünger uns ins Neue Testament hineingeschrieben haben, ist heute noch genauso aktuell, um den Rettungsplan Gottes ausführen zu können. Und das finde ich richtig stark. Und diesen Rettungsplan, den möchte ich jetzt mal in den nächsten Minuten mit euch etwas nachspüren, ihm nachverfolgen. Und dafür brauche ich diese Flipchart. Wer hier reinkam und sie vorne stehen gesehen hat, dachte entweder, die steht da noch vom letzten Sonntag oder Hans-Peter wird heute predigen. Beides ist falsch, denn ich werde sie heute benutzen. Unglaublich, aber wahr. Also, im Zentrum dieses göttlichen Rettungsplans steht, wie kann man es anders sein? Die Künstler unserer Gemeinde mögen es mir nachsehen, dass es nicht so schön ist. Die Gemeinde. Im Zentrum Gottes Rettungsplan steht die Gemeinde. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir die Nachricht des gekreuzigten und auferstandenen Jesus verkünden. Deshalb ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt. Deshalb ist die Gemeinde das Zentrum des göttlichen Rettungsplans. Und das gilt, seitdem Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Es hat da angefangen und von dort hat es sich über ganz Judäa bis hin in die ganze Welt, sogar zu uns nach Heidelberg verbreitet, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, damit Menschen neue Hoffnung und ewiges Leben haben. Und das ist aus Sicht des Teufels wahrscheinlich die ultimative Pandemie. Wir leiden unter Corona ein paar Monate lang hoffentlich. Aber der Teufel leidet schon seit 2000 Jahren unter dieser Krankheit und ich gehe davon aus, dass sie nie zu Ende gehen wird, bis diese Welt, solange diese Welt noch steht. Und jetzt ist die Frage, wie schafft die Gemeinde es? Wie schafft die Gemeinde es, diesen Auftrag auszuleben? Wie schafft die Gemeinde es zu gewinnen, Tore zu schießen, erfolgreich zu sein? Und da müssen wir wieder zum Auftrag zurück. Zum Auftrag zurück, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Darum lasst uns nochmal den Missionsbefehl lesen. Ihr seht ihn ja immer noch dort an der Wand. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und jetzt kommt der Auftrag. Darum, weil Jesus alle Macht gegeben ist, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und solange wir das machen, sagt Jesus, ist er bei uns, bis ans Ende der Zeit. Das ist der Auftrag. Und wir könnten ihn runterbrechen in 2 oder 3 Schritte. Um das etwas vollständiger zu machen, habe ich es jetzt mal in 3 Schritte runtergebrochen. Das erste, wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen, womit fängt es in der Regel an? Mit Menschen, die eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das schreibe ich jetzt einfach mal hier hin. Entscheidung für Jesus. Damit fängt es an. Und wenn sich jemand für Jesus entscheidet, sagt er damit, ich gehe Jesus hinterher, ich folge ihm nach. Ich will lernen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Darum gehe ich ihm ja nach, um das zu sehen, wie er gehandelt, geredet und gedacht hat, damit ich das auch in meinem Leben umsetzen kann. Und das ist der Sinn, das ist die Bedeutung eines Jüngers. Eines Schülers könnte man es auch übersetzen. Jemand, der seinem Meister nachfolgt und seinen Lebensstil kopiert und selber in sein Leben adaptiert. Das heißt, Jünger werden. Nicht biologisch, sondern im geistlichen Sinne. Jünger werden. Und wann ist man als Jünger eigentlich fertig? Aus eurem Schweigen schließe ich, dass ihr sagen wollt, nie. Richtig, nie. Als Jünger ist man niemals fertig. Dieser Prozess zieht sich bis zum Ende unseres Lebens. Aber es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann und das man auch schon erreichen kann in der Zeit, wo wir hier auf der Erde sind. Und dieses Ziel heißt Jüngermacher. Jüngermacher. Es geht nicht darum, Jünger zu sein und Jesus nachzufolgen und einfach mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Darum geht es auch. Aber ein Jünger ist eigentlich erst dann ein Jünger, wenn er auch andere zu Jüngern macht. Das steckt ja im Kern des Auftrags drin. Wir sollen andere Menschen zu Jüngern machen. Und das gilt nicht nur für ein paar Geistliche, für irgendwen, sondern es gilt für jeden Einzelnen. Wenn du sagst, dass du Jesus nachfolgst, dass du sein Jünger bist, dann ist das auch ein Ziel für dich, nämlich andere Menschen zu Jüngern zu machen und damit ein Jüngermacher zu sein. Und Jüngermacher führen wieder andere Menschen zu Jesus. Es kommen neue Entscheidungen für Jesus zustande. Die Gemeinde wächst, Menschen folgen Jesus nach und der Kreislauf beginnt im Leben dieses Menschen auch wieder von vorne. Und das ist der Auftrag Gottes. Und darum ist die Gemeinde der Rahmen oder man könnte auch sagen die Ausbildungsstätte für Jünger. Darum ist sie so wichtig. Weil Jesus diesen Auftrag, Jüngermacher zu machen, in sie hineingelegt hat. Und eine kleine Notiz am Rande, darum ist Christsein oder Nachfolge auf eigene Faust auch niemals Teil des Plans Gottes gewesen. Gott hat sich Nachfolge, Jüngerschaft immer im Kern der Gemeinde verstanden. Dass Menschen, die zu einer Gemeinde gehören, gemeinsam in diesem Prozess unterwegs sind. Nicht irgendwo für sich alleine. Das kann mal für eine Zeit lang eine Ausnahme sein, aber Gemeinde ist der Ort, um Jüngerschaft zu leben. Das ist der Plan Gottes für Jüngerschaft. Und wie kann dieser Dreischritt praktisch aussehen? Da erzähle ich euch nichts Neues. Jemand trifft eine Entscheidung für Jesus, fängt an ihn zu glauben. Und damit startet er seinen Wachstumsprozess. Wie ein kleinen Samen, der in die Erde gesetzt wird, langsam aufwächst. Erstmal so ein kleines Pflänzchen ist, das aus der Erde rausragt, aber mit der Zeit immer größer wird und Früchte bringt. So ein Wachstumsprozess beginnt in der Regel, wenn man sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und diesen Wachstumsprozess nennen wir Jüngerschaft. Also das Wachsen in meinem Jüngersein, also Jesus nachzufolgen und so zu leben, wie es ihm gefällt. Und um diesen Jüngerschaftsprozess vorantreiben zu können oder ganz natürlich darin wachsen zu können, braucht man verschiedene Sachen. Auf der einen Seite braucht man geistlichen Input, man braucht geistliches Know-how. Aber man braucht auch ganz praktisches Know-how zu wissen, wie führe ich denn jetzt ein Leben, wenn ich sage, ich will mein Leben so gestalten, wie es Jesus gefällt. Wie sieht so ein Leben aus? Und man braucht dieses Wissen. Und das ist ein Grund, warum wir Gottesdienste feiern. Warum wir trotz Corona Gottesdienste feiern. weil ein Gottesdienst so ein Ort ist, wo wir geistlichen Input vermitteln, aber auch ein Ort ist, wo Menschen ihre Fähigkeiten entdecken und für andere einbringen können. Gastfreundschaft unten, hier oben die Technik, Musik, Moderation, Predigt, all das ist Teil dieses Wachstumsprozesses. Und wir könnten eigentlich die ganze Gemeinde, alles, was wir tun, durch diese Jüngerschaftsbrille sehen. Denn zum einen haben zum Beispiel die Musiker hier ihren Dienst an uns getan, sodass wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen können, so wie ich es ganz konkret selber gerade erlebt habe in der Anbetungszeit. Dass Gott meine Sorgen irgendwie von meinen Schultern genommen hat. Und das möchte er mit jedem von uns machen. Das ist Teil dieses Prozesses. Aber gleichzeitig hat die Band auch ihre Fähigkeiten als Team oder als einzelne Musiker einfach eingebracht und mit jeder Probe auch weiterentwickelt. Das ist auch Teil des Prozesses. Das, was Gott uns geschenkt hat, damit zu arbeiten, das einzubringen und es weiterzuentwickeln. Aber, und ich weiß nicht, ob das jeder unterschreiben würde, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass Gottesdienstbesuche allein nicht reichen, um meinen Jüngerschaftsprozess voranzubringen. Gottesdienstbesuche allein reichen nicht aus, um diesen Wachstumsprozess in meiner Nachfolge von Jesus wachsen zu lassen. Es fehlt noch einiges. Es kann noch viel mehr sein als das. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir als Gemeinde Kleingruppen, Hauskreise, Zweierschaften, Projekthauskreise, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, führen. Weil wir denken, dass Gemeinde noch einen Rahmen drumherum bieten sollte, wo Jüngerschaft auf einer persönlichen Ebene gelebt und erlebt werden kann. Darum zeichne ich jetzt einfach mal ein paar Striche um unsere Gemeinde, um dieses Konzept herum. Und damit meine ich die ganzen, ich kürze es mal ab, Kleingruppen, Projekthauskreise, Hauskreise, Zweierschaften, all das, was darunter fällt. Das führen wir auch ein und das ist uns als Gemeinde so wichtig, weil das Teil dieses Wachstumsprozesses. Glauben auf einer persönlichen Ebene zu teilen. Hier im Gottesdienst habe ich das Vorrecht, einfach eine halbe Stunde auf euch einzureden. Aber ihr könnt ja nicht wirklich mit mir teilen, wie es euch damit geht, was ich sage. Ob ihr am liebsten gehen wollt oder ob vielleicht die ein oder andere Träne runterkullert oder ob ihr jetzt Fragen habt, die ihr mit mir besprechen wollt. Das können wir ja nicht wirklich austauschen, aber in einer kleinen Gruppe mit 2, 3, 4, 10 Leuten geht das. Und darum sind Kleingruppen so wichtig. Und in dieser Kleingruppe können sich ja jetzt auch noch mal viel mehr Leute einbringen. Wenn wir als Gemeinde 10, 20 Kleingruppen haben, gibt es automatisch 10 Leute, die vielleicht in jeder Woche das Bibelgespräch vorbereiten, die Lobpreiszeit vorbereiten, die Moderation, die Gastfreundschaft herrichten. Also Projektgruppen sind auch Orte, Kleingruppen sind auch Orte, wo man sich einfach einbringen und ausprobieren kann. Aber ich denke, das Allerwichtigste, der größte Gewinn, Teil einer Kleingruppe zu sein, ist gerade das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir hier unser Leben teilen können. Unser Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was dazu gehört. Man kann seine Fragen, seine Sorgen, seine Probleme teilen und miteinander und voneinander lernen, füreinander da sein und gemeinsam diese Lasten tragen. Und ich denke, dass solche authentischen und ehrlichen Beziehungen der Schlüssel sind zu geistlichem Wachstum. Wie gesagt, Gott hat niemals den Plan gehabt, dass Menschen anfangen, ihm nachzufolgen und sie dann als Solo-Christen unterwegs sind. Sondern Gott hat sich Gemeinde von Anfang an in Gemeinschaft gedacht, mit anderen Christen. Und darum brauchen wir, so hat Gott uns als Menschen gestrickt, darum brauchen wir Beziehungen. Beziehungen auch in geistlicher Hinsicht, wo wir wirklich ehrlich sein und authentisch sein können und gemeinsam vorangehen. Und ich denke, der eine oder andere hat das gemerkt. Wenn du Teil einer Kleingruppe bist, und ihr euch weiter trefft, alle digital, klar, Aber trotzdem erleben wir jetzt auch in der Pandemie unter all den Bedingungen, dass Gemeinschaft möglich ist, dass wir Lasten teilen können und gemeinsam unterwegs sind. Und ein ganz kleiner Werbeblock, wenn du jetzt denkst, das will ich mir mal anschauen. Ich will auch Teil einer kleinen Gruppe werden, wie auch immer und wo auch immer. Dann melde dich einfach unter dieser Mailadresse. Und dann kommen wir weiter ins Gespräch. Ende des Werbeblocks. So, dieses kleine Bild von Gemeinde, wie sie funktioniert, wie dieser Jüngerschaftsprozess funktionieren kann, motiviert mich. Und das immer wieder in den Fokus zu rücken und nicht nur mit der Dekoration, wie Justin Welby das gesagt hat, beschäftigt zu sein, das finde ich total wichtig. Und das hält mich auch persönlich bei der Stange, das große Bild zu sehen. Aber ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt hier oder zu Hause am Bildschirm etwas unruhig auf seinem Platz hin und her rutscht. Warum? Weil ihr euch sagt, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Der Gottesdienst, wen erreichen wir damit? Größtenteils Leute, die ja schon Jesus nachfolgen. Die Kleingruppen. Wer ist Teil dieser Kleingruppe? Größtenteils Leute, die schon an Jesus glauben und mit ihm unterwegs sind. Aber das ist doch nicht unser Auftrag. Wir sollen doch die ganze Welt zu Jüngern machen. Und wieso fehlt das in diesem Bild? Es fehlt, weil es noch nicht vollständig ist. Aber ich hoffe und bete, dass wir viele Leute in unserer Gemeinde haben, die diese Unruhe gerade gespürt haben oder den Gedanken hatten, da fehlt noch was. Denn solche Leute brauchen wir, um den Auftrag wirklich vollständig erfüllen zu können. Nicht nur die Jünger weiterzubringen, die schon da sind, sondern neue Jünger in diesen Prozess hineinzurufen. Und deshalb ist Gemeinde kein Selbstzweck. Wir sind nicht dafür da, um uns selbst irgendwie den Bauch zu pinseln, um uns selber gut gehen zu lassen, sondern wir sind da, um es an andere weiterzugeben. Gott segnet dich. Gott segnet uns als Gemeinde, um ein Segen für andere zu sein, um Segensbringer zu werden, um Segensorte zu kreieren, dort, wo wir uns aufhalten. Und da ist zum Beispiel eine Elfriede. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mit dem Namen und fühlt sich angesprochen. Da ist zum Beispiel eine Elfriede und sie merkt in ihrer Nachfolge von Jesus, in ihrem Jüngerschaftsprozess, dass sie eine große Leidenschaft für Kinder hat. Hat sie vorher gar nicht gemerkt, aber jetzt hat sie sich ausprobiert in der Gemeinde und gemerkt, das ist mein Ding. Und was sie auch gemerkt hat, Kinder hören mir total gerne zu und irgendwie begreifen sie das bei mir sogar mehr als bei ihren Eltern. Also geht sie weiter diesen Weg und merkt, hey, da gibt's einen Sola. Und beim Sola, da sind auch viele Kinder da, die noch nie was von Jesus gehört haben. Das ist ihre Chance. Sie bringt sich ein, wird Teil der Lagerleitung und erzählt jeden zweiten, dritten, was auch immer, Abend im großen Zelt eine Geschichte von Jesus. Und Kinder werden erreicht und treten in eine Beziehung mit Jesus. Und das ist ein Segensort. Das ist Segensbringer in Aktion, die das, was sie in der Gemeinde gelernt haben, nämlich die Elfriede hat gelernt, wofür ihr Herz schlägt, was sie kann und wie sie es einbringen kann. Und so ist ein erster Segensort entstanden. Sola. Da ist dann der Jens. Der Jens steckte in einer richtig schweren Lebenskrise. Und genau in diesem Moment hat ihn ein Freund am Arbeitsplatz in so eine Sofa-Wohnzimmer-Kleingruppe, er kannte es nicht, eingeladen. Und durch die Besuche dieser Kleingruppe am Anfang und dann später auch der Gottesdienste hat er erfahren, wer Jesus ist, hat angefangen, ihm nachzufolgen und dann sein Leben wieder auf die Reihe gekriegt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und kurze Zeit später hat er dann eine eigene Kleingruppe, Sofagruppe, Selbsthilfegruppe, wie auch immer man das nennen will, gegründet, weil er immer noch total viele Freunde hatte, die genau das gleiche Problem haben. Und so haben wir einen zweiten Segensort. Ich nenne es jetzt einfach mal Selbsthilfe. Keine Angst, nicht jeder der in eine Kleingruppe geht, geht in eine Selbsthilfegruppe. Es kann ja ganz unterschiedliche Formen von Kleingruppe geben. Das ist der Vorteil, wenn wir es jetzt Kleingruppe nennen, da haben wir viel Spielraum. Das ist ein zweiter Segensort. Dann gibt es da noch Sven und Katharina. Die beiden trinken unglaublich gern Kaffee. Guten Kaffee, nicht einfach nur irgendwelchen, guten Kaffee. Und sie trinken ihn sehr gerne mit ihren Nachbarn. Und viele in der Gemeinde trinken auch gerne guten Kaffee. Das merkt man beim Kirchenkaffee, wenn der eine oder andere sagt, schön, dass es hier Kaffee gibt, aber ich stehe lieber auf Kaffee aus einer Siebträgermaschine oder was auch immer. Und so merkt man, in der Gemeinde gibt es den ein oder anderen Kaffeefeinschmecker und auch viele, die ihn gerne mit anderen Leuten zusammentrinken. Auch mit Leuten aus der Nachbarschaft, die Jesus noch nicht kennen. Und so stellen Sven und Katharina fest, da gibt es ein paar Leidensgenossen. Wir wollen Kaffee trinken, guten Kaffee mit unseren Nachbarn. Und so tun sie sich zusammen und starten versuchsweise ein Café in ihrer Nachbarschaft. Und da haben wir schon einen dritten Segensort. Und so könnte ich jetzt noch ganz lange weitermachen und hier noch andere Segensorte aufzeigen, wo Gott uns als Gemeinde oder einzelne von uns durch die Gemeinde segnet und wir dann diesen Segen an den Ort weitertragen, wo wir uns gerade beschäftigen. Sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Sei es durch diakonische Projekte, sei es durch die Pfadfinder, sei es durch Gemeindegründungen, was auch immer. Wir könnten hier noch ganz vieles in Blau eintragen. Aber wir sind gesegnet, um Segensbringer zu sein. Und wie geht es dir jetzt mit dem Bild? Es ist etwas vollständiger. Der Auftrag da drin, Jünger zu machen, ist sichtbar. Und ich finde, es gibt auch einen Weg, der wirklich für uns praktikabel ist, wo wir nicht davor stehen und sagen, hey, das schaffen wir niemals. Das geht doch gar nicht. Doch, weil wir dann entdecken, da gibt es etwas, was Gott in dich und in mich hineingelegt hat. Und wenn wir das einfach nur ausleben, kommt der Stein ins Rollen und wir haben den Auftrag vor Augen und führen ihn aus, weil Gott es so gedacht hat. Er hat es so geplant, er hat uns Menschen so gemacht, dass wir natürlicherweise diesen Prozess zusammen vorantreiben. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das Bild immer noch nicht vollständig. Ich hatte am Anfang gesagt, es gibt zwei Aufträge. Das eine ist der Missionsbefehl, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, aber das andere ist ja dieses doppelte Liebesgebot, die doppelte Aufforderung zu lieben, Gott zu lieben, die Mitmenschen zu lieben, mich selbst zu lieben. Und darum zeichne ich das jetzt mal drumherum, auch wenn ich jetzt viel zu groß gemalt habe. Die Liebe umschließt das Ganze, durchtränkt das Ganze und eigentlich müsste ich jetzt das ganze Bild rot anmalen, aber dann würdet ihr es nicht mehr erkennen. Aber die Liebe muss aus jeder Pore, muss in jedem Schritt, in jedem Wachstumsschritt drin sein. Nicht einfach, weil wir Christen sind und die Liebe irgendwie dazugehören muss, sondern weil es ohne Liebe nicht geht. 1. Korinther 13 könnt ihr euch gerne mal nachlesen, da wisst ihr, was ich damit meine. Ohne Liebe strampeln wir uns mit unserer eigenen Kraft vergeblich ab, brennen irgendwann aus, schmeißen alles hin und haben keinen Bock mehr auf Gott, Gemeinde, Kirche, auf irgendwas. Wenn die Liebe aber da ist, wenn wir angetrieben sind von der Liebe zu Gott, von der Liebe zu den Mitmenschen, dann sind wir auf dieser Segensspur unterwegs, brennen nicht aus und sind gemeinsam auf diesem Auftrag, dem Auftrag hinterher. Wenn meine Liebe zu Gott wächst, und das ist ja Teil der Jüngerschaft, Teil der Nachfolge, dass ich ihn immer mehr liebe, dass ich die Menschen um mich herum immer mehr liebe, dann bin ich auch immer mehr dazu bereit, in diesen Rettungsplan zu investieren, meinen Platz darin zu suchen, ihn auszufüllen, mich darin zu entwickeln und voranzukommen. Darum ist die Liebe unerlässlich. Und ich spreche jetzt nur kurz darüber, aber das soll nicht bedeuten, soll nichts anzeigen, wie wichtig die Liebe in diesem Prozess ist. Ohne die Liebe ohne diesen Rahmen drumherum brauchen wir gar nicht an den Start zu gehen. Wenn die nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Und ich bin jetzt am Schluss. Meine letzte Frage lautet, wofür schlägt dein Herz, wenn du das Ganze jetzt hier siehst? Gibt es etwas, wo du sagst, boah, darauf hätte ich überhaupt keinen Bock? Gibt es bestimmt. Aber gibt es auch etwas, wo du sagst, ja, da will ich dabei sein? Seien es die Gottesdienste, wo es darum geht, dass wir Menschen, die wir hier versammelt sind, wir Jünger Jesu, die wir hier sind, Schritte in unserem Wachstumsprozess vorangehen? Sind es vielleicht die Kleingruppen, wo wir in authentischen und ehrlichen Beziehungen gemeinsam das Leben teilen und versuchen, so vorwärts zu kommen? Oder sagst du, ich bin so reich beschenkt worden von Gott durch die Gemeinde und ich will jetzt weitergehen. Ich will in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, dort, wo ich stehe, dort, wo ich Beziehungen habe, diesen Segen ausschütten, weitergeben und versuchen, dort Menschen mit dieser Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu erreichen. Ich hoffe, dass jeder von euch spürt, wo er hin berufen ist. Denn dort zu sein, wo unser Platz ist, dort zu leben, wofür Gott uns berufen hat, wofür Gott uns gemacht hat, das schenkt uns Erfüllung. Das gibt uns Kraft, das gibt uns inneren Frieden. Und auf diese Weise ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt. Auf diese Weise sind wir als FEG Heidelberg, wir als Allianz Heidelberg die Hoffnung für Heidelberg, wenn wir diesen Auftrag ausleben und ihn ernst nehmen. Es ist nicht immer einfach und es macht auch nicht immer Spaß. Aber solange das der Plan Gottes ist und er seinen Plan nicht ändert, bin ich sehr gerne bereit, meinen Platz in diesem chaotischen Haufen zu finden und da unterwegs zu sein, mit euch gemeinsam für unsere Stadt, für die Menschen in unserem Umfeld. Und ich träume davon, und es ist mein Wunsch, dass wir das als Gemeinde, alle, die wir jetzt hier sitzen, das wirklich erleben, dass wir, wenn wir diesen Auftrag verfolgen, konsequent unterwegs sein, uns weniger um Dekoration und mehr um die Kernaufträge der Gemeinde drehen, dass wir das Gesicht unserer Stadt verändern. Nicht mehr und nicht weniger. Das Gesicht der Stadt Heidelberg verändern. Nicht heute und wahrscheinlich auch nicht in diesem Jahr. Aber wenn wir den Auftrag ausleben, wenn wir den Auftrag versuchen zu erfüllen und diesem Ziel hinterherlaufen, werden wir früher oder später, wenn es auch erst in ein paar Jahren ist, erleben, dass das Gesicht unserer Stadt sich verändert hat, weil wir den Auftrag ausleben, Gemeinde als Hoffnung für die Welt zu sein. Amen.